So, bin ich drauf, Jens? Bin ich an? Wunderbar. Sehr gut. Wenn ihr mich nicht hört, dann brauche ich auch nicht reden. Ja, es ist schön, wieder bei euch zu sein. Ich war jetzt auf die halbe Republik gereist, war bei Osnabrück, war bei Bonn, einige Dienste gehabt. Und dann ist es fast so, als wenn man mal wieder zu Hause ist. Ich möchte am Anfang euch eine Frage stellen. Fragen ist ja so gefährlich, man kann ja da auch ins Fettnäpfchen treten oder so, ne? Aber ich möchte dich fragen, überleg doch mal, was bedeutet dir Jesus Christus? Was bedeutet uns Jesus Christus? Für viele Menschen ist Jesus eine Gestalt irgendwo, ja, da steht was in der Bibel oder auch in der Geschichtsschreibung, ja, okay. Jetzt muss ich erstmal hier das Internet zumachen, sonst stört es mich immer. WLAN deaktivieren. Für andere ist er ein Religionsstifter, ja, oder ein guter Mensch, ein moralisches Vorbild, ja. Ich habe mal so ein bisschen zusammengetragen aus dem Internet, was Leute so über Jesus sagen. Da gibt es sogar einige, die sagen, er ist ein Frauenversteher. Warum, weiß ich nicht, aber habe ich gefunden. Pierna ist ein Frauenversteher. Ja, ne? Eindeutig, finde ich auch. Andere sagen, er ist ein Friedensapostel. Ich würde mir so sehr wünschen, wenn wir ganz schlicht und einfach sagen, für uns ist es der Herr und Retter, an den wir glauben, oder? Ich möchte heute mit euch einen Abschnitt aus der Bibel betrachten, wo der Apostel Paulus genau diese Frage, wer ist Jesus Christus für mich, für sich selbst beantwortet. Und er tut das in einem Brief an eine ganz junge Gemeinde, die er selbst gegründet hat, an die Gemeinde in Philippi. Das war ja so ein kleines Baby von ihm. So, wisst ihr, es gibt so Dinge, die hat man einfach lieber als andere, ne? Sollen wir nicht. Unsere Kinder, das sollen wir ja alles gleich haben und so weiter. Aber so die Philipper, der Paulus hat ja gebrannt so in sich, er wollte die Welt missionieren. Und dann wollte er von Troja rüber Richtung Westen und ganz Kleinasien nochmal einnehmen. Unten hat er da schon ein bisschen gearbeitet. Jetzt sollte da oben am Schwarzen Meer entlang ein bisschen was passieren. Und er kriegt immer, nein, nein, mach das nicht. Und irgendwann kriegt er so eine Vision und dann heißt es, geh auch rüber mal nach Europa. Und ich kann mir so richtig vorstellen, endlich weiß ich, wohin ich soll. Und dann steht er da auf dem Schiff von Troja, wunderschöne Passage an der Insel Santorin vorbei. In der Ferne siehst du links schon Gebirge, das Großgebirge, wo auch der Olymp ist, großer Berg über 2000 Meter. Vor dir so ein kleines Vorgebirge. Und ich kann mir vorstellen, der war... da steht da vorne so wie DiCaprio an der Reling und freut sich und sieht vor sich das Land. Und dann kommt er da an und ja, wohin jetzt? Und dann fängt er einfach an zu gehen und geht er so kleine Wege über dieses Vorgebirge weg, 300 Meter hoch. Und dann steht er da vor einer Ebene und erinnert sich, was hier passiert. Ja, hier waren die großen Schlachten eigentlich überall, wo ich stehe, viel Blut. Das sind Tausende gestorben, die Legionen, die großen Schlachten von Rom. Und dann sieht er da in der Ferne diese kleine Stadt Philippi. Dann geht er hin und dann fängt er an, mit einer einfachen Frau, einer Händlerin, einer Purpurhändlerin, dort Gemeinde zu bauen. Das war ein echtes Baby. Seine erste Gemeinde in Europa. Und genau an diese Gemeinde schreibt der Paulus. Und er schreibt ihnen, indem er zurückblickt, er schreibt ihnen aber auch, wie sein Herz für Jesus brennt. Und darum geht's. Für wen soll unsere Seele brennen? Für wen brennt meine Seele. Meine. Gestern hat meine Seele für Bayern München gebrannt. Und ich habe mich so aufgeregt, als ich dazugehört habe, dass die das Tor nicht machen. Und dass die Düsseldorfer auf der anderen Seite die Borussen nicht rausschmeißen. Da hat meine Seele für die gebrannt, ja. Ja, da kann man schon mal brennen, ja. Aber die Frage ist, gebe ich nur für so einen Fußballverein Vollgas? Brennt meine Seele nur für so einen Fußballverein? Für wen bin ich Feuer und Flamme? Wenn ich für Christus Feuer und Flamme bin, dann möchte ich doch eins. Ich möchte im Glauben wachsen, oder? Wer will im Glauben wachsen? Oh, preis dem Herrn. Darum geht's hier. Wir sollen das tun, was uns näher, was uns, ich möchte es mal ganz in Christendeutsch sagen, was uns in sein Anblick verwandelt. Ihr versteht mich, sind alle lange Christen. So. Und eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist diese Predigt, die ich jetzt euch zu euch halten will, eine Liebeserklärung. Meine Liebeserklärung, dem Paulus seine Liebeserklärung an Jesus. Und ich möchte euch so ein bisschen mit hineinnehmen, warum es sich lohnt, Feuer und Flamme für Jesus zu sein. Warum unsere Beziehung zu ihm der Antrieb sein sollte, Gott ähnlicher zu werden. Ja, uns vielleicht sogar seinen Willen unterzuordnen. Dieser Vers in Philipper 3, das ist so, ist eigentlich einer meiner Lieblingsverse. Kennt ihr das so, dass euch bestimmte Verse aus der Bibel so begleiten? Ich habe da zwei Verse, so in Jesaja nochmal ein. Aber auch der, und ich lese ihn jetzt mal aus der neuen Genfer Übersetzung vor. Ich finde, die trifft das so gut. Ich habe viele Übersetzungen gelesen in der Vorbereitung, aber die neue Genfer, finde ich, trifft es gut. Und ich lese da jetzt erstmal aus Philipper 3 die Verse 1 bis 11. Ja, ist heute ein langer Text, aber lohnt sich. Vor allen, liebe Geschwister, vor allen, also fängt ja schon gut an, ne? Aber ich leg's gleich aus, jetzt lese ich erstmal. Vor allen, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen. Und euch gibt es eine größere Sicherheit im Glauben. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie können auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Das sage jetzt nicht ich, ne? Das sagt der Paulus. Ich wurde, wie es dem Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinen Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn achte, haben mir, wenn ich es von Christus her anschaue, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbares Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn war, zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinen Leiden teilhaben, so dass ich ihm sogar im Sterben ähnlicher werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Ich bin ja quasi seit der Muttermilch Christ. Ne? Papa als Pastor, da wächst du richtig in der Gemeinde auf und hörst von Anfang an nur das Evangelium und so weiter. Und das war natürlich eine Zeit, da hat man irgendwie noch ein bisschen anders gepredigt als heute. Da hat man oft mit dem erhobenen Zeigefinger gepredigt. Du sollst, du darfst nicht und so. Und ich weiß, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, als ich Jugendleiter in Tosted war, da kam dann mal so eine Musikgruppe auf, die nannte sich Nimm 2. Irgendeiner mal was von euch gehört, ja? Und die habe ich gewagt einzuladen. Das war ein Wagnis, weil die haben ja nicht so die frommen Lieder, sondern die waren schon sehr provokant. Und ein Lied ist mir also da wirklich in Erinnerung geblieben, da haben sie gesungen, ich versuche es jetzt mal aus dem Stegreif, Christen, oh, okay, bin ich jetzt besser drauf, Christen müssen artig sein, keine Party, keinen Wein, ein Bein, das sich zum Tanze hebt, wird im Himmel abgesägt. Ja, so war das damals. Ich habe die Predigt mal ganz klassisch aufgebaut. Ihr wisst, ich bin nicht so ein Klassiker beim Predigen, ich bin manchmal sehr frei. Aber die Predigt habe ich mir gedacht, die musst du mal echt klassisch aufbauen. Erster Abschnitt habe ich überschrieben, so nicht. Und jetzt beginne ich, wie Paulus, diese Liebeserklärung gleich mit dem erhobenen Zeigefinger. Der gute Paulus, der sagt ja gleich am Anfang in den Versen 2 und 3 ziemlich klar, wie es in der Gemeinde nicht laufen soll. Oha. Wisst ihr, dass ich so lange für diese Predigt habe ich, glaube ich, so lange gebetet wie schon lange nicht mehr. Wie soll's nicht laufen? Was soll bei uns auf keinen Fall passieren? Und zwar jetzt nicht, weil da irgendeiner vorne steht, der sagt, na so halt nicht, sondern mit einer echten guten Begründung. Und denn Paulus seine Begründung ist, warum Dinge so nicht laufen dürfen, weil er sagt, und vielleicht erinnert ihr euch an die Predigtserie, die ich vor ein paar Wochen gehalten habe, die diesen Tenor hatte, weil Christus dadurch klein gemacht wird. Und wir wollen Christus doch nicht klein machen. Wenn man für Christus brennt, dann vermeidet man alles, was seine Ehre klein macht, was ihn schmälert. Jetzt lese ich euch die Verse 2 und 3 nochmal vor. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Was meint ihr denn damit? Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Ja, was war denn hier los? Los war, dass in Galatien sich einige aufgemacht haben und den jungen Gemeinden gesagt haben, naja, das ist ja alles schön und gut mit dem Christentum, aber ihr müsst zuerst das Gesetz erfüllen und dann könnt ihr in die Freiheit rein. So, also, ohne Beschneidung als Christ läuft gar nichts. Bist beschnitten? Nee, laut denen bist du kein Christ, also. Ja, so. Dann kamen die Speisegesetze dazu und alles Mögliche wurde da erstmal das und dann, ja? Aber darum geht's ja gar nicht. Müssen wir wirklich erst was leisten, um gerettet zu sein? Also ich habe nichts geleistet. Wenn es darum ging, wäre ich der größte Loser. Ja? Das ist so. Aber das war da. Das Erlösungswerk Jesu nützt uns doch nichts, wenn es wie im alten Bund nur darum geht, Gesetze einzuhalten, oder? Gar nichts. Aber mit dieser Lehre brachten einige die Gemeinden ganz gehörig durcheinander. Und da ist dem lieben Paulus gerade, was seine Lieblingsgemeinde anging, die Philipper, echt die Hutschnur, wie man so sagt, hochgegangen. Ja. Und dann zeigt sich, wie aggressiv er dagegen angeht. Er spricht von unreinen Hunden. Das war die schlimmste Beleidigung, die es gab, die es heute noch gibt. Wenn du heute in der arabischen Welt jemand als Hund bezeichnest, boah. Das ist so, als wenn wir heute sagen würden, das ist ein Riesen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Muss es nicht aussprechen. Ja? So, das war vielleicht sogar noch schlimmer als das. Abschätzig zu sagen, das sind die Letzten. Und mit diesem Schimpfwort geht der Paulus daran. Das waren fromme Juden. Und trotzdem bezeichnet er sie so. Glaub mir, dem Paulus hat es so innerlich gebrannt. Hey, wie kann man nur? Wie kann man nur? Und er hat die Philipper dann hineingeführt. Was macht denn mein Leben als Christ aus? Um was geht's denn eigentlich? Was sichert mir das ewige Leben? Der Paulus hat oft mit anderen diskutiert. Wenn ich in die Diskussionen denke, die er in Athen geführt hat, dann gibt er denen vielleicht in bestimmten Punkten sogar recht. Und sagt, okay, kann man so sehen oder so. Aber hier, wo es um sein Baby ging, da sagt er, hey, ich will euch eins sagen, es geht nur um Jesus. Und nichts um was anderes. Wisst ihr, eigentlich war das doch der Punkt, den Luther auch angesprochen hat. Dieses noch was dazu tun zur Erlösung, oder? Und ich war jetzt viel in deutsch-russischen Gemeinden unterwegs. Die pflegen noch eine echte Tradition. Und da ist es halt so, da müssen halt die Frauen links und die Männer rechts sitzen. Und, hast du keinen Rock an? Ja, was ist das denn? Ja. Ach, sowas. Ja. Und da merkt man diese starke Gesetzmäßigkeit, die vielleicht doch irgendwo aus der gut gemeinten Tradition entspringt oder sonst was. Aber das ist nicht unsere Errettung. Du wirst nicht errettet, weil du in Hose oder in Rock hier reinkommst. Du wirst nicht errettet, weil du ein Bart oder kein Bart hast. Ja. Ja, sonst wärst du vielleicht errettet, ich nicht oder umgekehrt oder wie auch immer. Ja, wir sind schon zwei, drei Barträger, also dann sind die Nicht-Barträger sowieso. Merkt ihr, auf was ich hinaus will? Das ist doch alles ein Witz. Nicht überall. Wenn ich bei den Deutschschussen gepredigt habe, durfte ich sie nicht anziehen, weil dann wäre ich ja stolz gewesen mit so einem Umhängsel da vor mir. Ja? Ich blicke einfach zurück und sage, was war denn beim ersten Apostelkonzil? Ja, da kommt der Paulus und der Petrus und sie berichten, wie sie mit den Nichtchristen umgehen. Und dann steht der Jakobus auf und sagt, ich denke, wir sollten denen keine unnötigen Lasten auferlegen. Und dann wehren sie sich eins und sie sagen, okay, dann lass uns an alle Gemeinden, die sich jetzt neu gegründet haben, mal so einen Brief rausschicken. Und da sagen wir, sie sollen sich einfach nur vom Götzendienst enthalten. Und sie sollen sich enthalten, kein Fleisch von Tieren zu essen, die nicht völlig ausgeblutet sind oder das Blut selbst verzehren. Und sie sollen sich keinen verbotenen sexuellen Beziehungen hingeben. Das war's. Punkt. Fertig. Das ist einfach, ne? Da muss ich auch merken. Ja? Da brauche ich nicht viel überlegen. Wie schaut's jetzt aber in unseren Gemeinden aus? Könnte doch auch so einfach sein, oder? Nee, wir machen manchmal alles wieder kompliziert. Na, ihr nicht, aber ich komme ja viel rum. Ne? Ich war da in einer Gemeinde in Kloppenburg. Da war ein junges Mädel, das hatte beruflich mit Moslems zu tun. Und dann haben ihr die Eltern untersagt, dass sie das tut. Sie sagt, hey, das ist mein Job. Ich musste, ich war im Amt und hatte mit Immigranten zu tun. Und Nein, das sind die Unreinen, das machst du nicht. Und hat sie weitergemacht, haben die Eltern sie vor die Gemeindeleitung gezerrt und die Gemeindeleitung gesagt, das verbieten wir dir, sonst musst du aus der Gemeinde rausgehen. Ja, ihr guckt mich so groß an. Ich habe ja gesagt, bei euch nicht. Aber trotzdem, wie gehen wir manchmal miteinander um? Ist es nicht so, dass wir sehr schnell bereit sind, uns die Köpfe zu waschen? Ja, aber was sagt Jesus, was sollen wir waschen? Die Füße. Wir sollen dienen, wir sollen auf die Knie gehen. Aber wir machen Vorschriften. Ja, wenn du das nicht machst, dann doch, das muss man doch. Ja? Die Verteidigung unseres Glaubens darf nie dazu dienen, dass ich mich über den anderen stelle. Sondern die Verteidigung unseres Glaubens ist immer ein Resultat meiner Liebe zu Jesus, oder? Weil ich ihn liebe, handle ich. Ja. Jetzt lasst mich mal ins Detail reingehen. Bist du oder ich Feuer und Flamme für Jesus? Wir wollen alles tun, wir wollen für ihn eintreten. Ja? Jesus ist unser ganzer Stolz. Gut, oder?
Ja. Gut.
Paulus spricht hier aber von denen unreinen Hunden. Ja, hallo, was hat das denn jetzt damit zu tun? Was hat denn das damit zu tun, dass ich mit euch einen Liebesbrief Jesu betrachten will? Ja. Er zählt das in den Versen 4 bis 6 auf. Er sagt nur, guck doch mal, auf was könnte ich alles stolz sein. An anderer Stelle zählt er noch viel mehr auf. Da zählt er auf, wie er für Christus gelitten hat und wie oft er geschlagen worden ist oder so. Will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber hier zählt, guck mal, was ich vorweisen kann. Und dann geht er einen Schritt zurück und sagt, hey, ich verzichte darauf, auf alle diese Leistungen. Ich verzichte darauf, euch das zu zeigen. Denn das, alle meine frommen Leistungen, ist doch kein Fundament. ist doch nicht das, was trägt, ist doch nicht greifbar. Wie oft denken wir, unser frommes Handeln ist kennzeichnend für unseren Glauben. Weil wir gelernt haben, wir müssen brav sein. Weil wir gelernt haben, wir müssen uns so und so benehmen. Weil wir viele Predigten gehört haben, wo wir gelernt haben, mach doch mal. Oder? Und dann haben wir gemacht. Ach, vielleicht bist du jemand, der die Gemeinde echt am Laufen hält. Du bist zu jeder Veranstaltung da, jeder Gottesdienst, jede Mitgliederstunde. Und wenn es an dir liegt, du übernimmst jede Art von Aufgaben. Ja, wenn am Ende vom Gottesdienst abgewaschen werden muss, du stehst am Spüldeck. Wenn vorher eingedeckt wird, das machst du, ganz klar. Ja. Wenn Kuchen gebacken werden soll, für sowas wie wir gestern gemacht, das machst du. Du bist die Erste, die sich in die Kuchenliste einträgt. Wenn Weihnachten vielleicht ein Krippenspiel, ja, selbstverständlich, hier. Was soll ich dir sagen? Du bist Gemeindes Liebling. Ja. Das ist keine Ironie, das meine ich ernst. Ohne dich wird vieles einfach nicht laufen. Danke, dass du dich eingibst. Danke, dass es dich gibt und dass du die Ärmel so hochkrempelst. Aber darf ich dich mal bitten, das Ganze, was du tust, auch mal kritisch zu hinterfragen? Warum tust du das? Ja, in der Gemeinde brauche ich nicht angesehen sein, aber so vielleicht so die letzten 5% Lorbeeren für den Himmel verdienen? Irgendwo, ja? Ein bisschen vorweisen können, guck mal Gott, was ich alles getan habe. Und dann passiert es dir, wie es mir passiert ist. 2000 Stunden am Job, 2500 Stunden für den Herrn und irgendwann kommt der Burnout. Ja. Hallo. Ja, warum macht man das? Wir müssen uns hinterfragen. Vielleicht sagst du, ja, ich will doch mit den Talenten, die Gott mir anvertraut hat, gut umgehen. Hast du nie gehört? Ich will die doch nicht vergraben oder verstecken. Ich will damit arbeiten. Wie gesagt, danke. Danke dir. Aber hinterfrag deine Bewegung. Vielleicht sagst du auch, ach hier, alles hier immer so zu managen, zu machen, das kann ich nicht. Ich bin zu alt. Ich bete. Und du bist die Person, die in dieser Gemeinde alles umbetet. Für die manuelle Arbeit, für Putzen oder so reicht deine Kraft nicht mehr, aber für Beten reicht sie. Und du bist ständig vor Gott, kennst die Bibel auswendig, ist vielleicht so wie hier meine Bibel, die ist schon hier, die fällt auseinander, wie ihr seht, die ist überall angemalt und alles. Ja, das gibt solche Dinge, da hat man sich echt rein vertieft und viel Bibel gelesen, kennt die halbe Bibel auswendig, hast sie in deinem Herzen. Stille Zeit sowieso, gar kein Thema, die hältst du sowieso ganz regelmäßig, ja. Und du umbetest deine Familie, du umbetest deine Gemeinde, deine Freunde. Was soll ich dir sagen? Danke. Was würden wir ohne dich tun? Danke. Dass es solche Leute wie dich gibt. Du bist eine echte Säule in der Gemeinde. Aber auch für dich gilt, hinterfrag doch mal, warum tust du das? Was ist dir wichtig? Ist dir wichtig, Jesus zu zeigen, wie ernst du es mit deinem Glauben nimmst?
Vielleicht aber auch ganz anders.
Du bist so ein Typ, der alles dran setzt, wirklich mit Christus zu leben. Du lässt die Finger von allem, was Gott nicht gefallen könnte. Also Alkohol und Nikotin kommt ja sowieso nicht ins Haus. Ja, sind wir wieder beim Artigsein. Ja. Und du achtest auch drauf, wirklich einen Tag in der Woche, also für Gott zu geben, wenn es der Sonntag ist, dann nimmst du dir an dem Sonntag gar nichts anderes vor. Der ist wirklich volle Kanne für Gott, ganz penibel, auf einen Cent genau, gibst du deinen Zehnten, bist großzügig, hast ein weites Herz für alle Menschen. Du bist sogar missionarisch aktiv, ja, redest mit Freunden, Nachbarn, Arbeitskollegen über deinen Glauben, bezeugst Jesus in Wort und Tat. Du achtest darauf, auf deine Sprache, lässt es nicht, ganz lieb. Du bist auch deinem Partner treu, Frau, nicht nur jetzt so in Realität, sondern auch treu mit den Augen, vermeidest jegliche Art von Pornografie und im Sommer, wenn leicht bekleidete Frau dir entgegenkommt, schaust du weg. Ja, ganz brav, ja. Merkt ihr, auf was ich raus will? All die Christen, von denen ich euch erzählt habe, gibt's die denn in Wirklichkeit? Im Ansatz versuchen wir so oder so oder so zu sein. Aber auch dem, der so leben würde, wie ich gerade gesagt habe, müsste ich fragen, warum lebst du so? Was ist dein Beweggrund? Glaubst du nicht, dass das Heil, das Christus erworben hat, vollkommen ausreichen würde? Im dritten Jahrhundert nach Christus gab es einen Philosoph, der hat über die Lust gelehrt. Oh, jetzt sind wir in der Kirche, darf man nicht über Lust sprechen. Ja? Wenn ich jetzt sprechen würde, wie gerne ich gut esse. Ja, ihr habt euch vorher über Spargel unterhalten. Ja, muss es denn sowas sein? Ja, siehst du? Einmal über einen Hering gezogen, der an den Tisch genagelt ist, dann schmeckt die Kartoffel auch noch. Hey! Ja, sowas. Aber wie viele Jahrhunderte hat sich denn das in unseren Kirchen und Gemeinden festgelegt? Lust hat mit Christentum nichts zu tun. Ja, selbst schuld. Merkt ihr, es geht nicht darum, was ich tue, was ich mir verkneife, was ich denke. Es geht immer darum, was Christus für mich getan hat. Immer. Aber entdeckst du, dass einer von den drei Typen, vielleicht der eine mehr, der andere weniger, irgendwo in uns alle drinnen steckt? Dass wir irgendetwas tun wollen, das uns da noch ein Stück weiter in Richtung Christus treibt? Und wenn ich es dann geschafft habe, einen Monat so zu sein, der Andi ist es nicht. Andi? Was hinterfrag ich? Die Größe der Erlösung Jesu Christi. Der Paulus sagt hier, all das, was ich vorweisen könnte, das ist Müll. Wisst ihr, was Luther sagt? Gut. Und wisst ihr, was im Urtext steht? Scheiße. Alle meine eigene Leistung. Darf ich bei euch so reden? Ja, darf ich, ne? Alle meine eigene Leistung ist scheiße. Warum beschäftigen wir uns so gerne mit Scheiße? Sind wir Fliegen? Ja? Wenn ich darauf meinen Glauben, mein Leben, mein Sterben mit Christus aufbaue, dann ist das zu wenig. Ich brauche mehr. Ich brauche Jesus Christus. Den braucht auch der, der nicht so fromm ist. Den braucht der, der immer nur in der letzten Reihe sitzt. Das ist so wie der Sünder, der ins Tempel kommt und sich hinten hinstellt, traut sich gar nicht nach vorne zu gehen und dann irgendwann hinten leise murmelt, Gott sei Dank, Sünder gnädig. Und während er das noch murmelt, hört er da vorne einen Pharisäer rufen, danke, dass ich nicht so bin wie der. Das ist doch so häufig die Situation in unseren Gemeinden. Der eine traut sich nicht, weil er sagt, so gut kann ich eh nicht sein. Wenn wir alles auf unsere Leistung, auf unseres Wir tun, was setzen, was geben wir denn für ein Vorbild den Schwachen? Wenn ich nicht so bin, dann muss ich in der letzten Reihe sagen, sei mir einfach nur gnädig. Das ist nicht das Vorbild. Das Vorbild ist, dass wir Jesus Christus nacheifern. Denn was ist, wenn das wegfällt, auf das du stolz bist? Was ist, du toller Mitarbeiter, du Stütze der Gemeinde, wenn du krank wirst oder alt oder nicht mehr kannst? Auf was sind wir dann noch stolz? Was ist, wenn plötzlich eine Glaubenskrise kommt? Wenn du merkst, deine Gebete gehen nicht weiter als bis zur Decke. Wenn du merkst, Beten raubt dir fast die Kraft. Auf was bin ich dann noch stolz? Welche Leistung kann ich vorweisen? Wessen rühme ich mich dann noch? Was ist, du Vorzeigechrist, wenn die Versuchung doch mal zu groß wurde und du gefallen bist? Was willst du dann noch vorweisen? Ich sag dir, was dann bleibt. Einzig und alleine noch Christus, der da ist und der sagt, meine Arme sind offen, komm, lass dich umarmen, lass dir vergeben, all deine Stärke, lass dir vergeben, all deine Schwachheit, ich bin da. Und jetzt frag ich dich, warum machen wir jetzt den Umweg über unsere eigene Leistung? Wenn wir irgendwann sowieso an den Punkt kommen, dass wir Jesus brauchen, dann können wir doch gleich sagen, ich vergesse, was da hinten ist. Und genau darum geht's. Was bleibt? Egal wie viel du mitarbeitest, egal wie viel du betest, egal wie fromm du bist. Hey Leute, versteht mich richtig. Ich habe heute Morgen nicht gesagt, du sollst nicht mitarbeiten. Ich habe nicht gesagt, du sollst nicht beten. Ich habe nicht gesagt, du sollst nicht gut und fromm leben. Ich habe nur gesagt, das trägt nicht. Das ist ein Riesenunterschied. Bitte versteht mich. Was bleibt, wenn ich nicht mehr kann? Jesus bleibt. Jesus darf unser Stolz sein. Du kannst sagen, hey, er hat mich nicht verlassen. Er hat nicht auf mich runtergeschaut. Er hat mich aufgefangen. Er ist mein Heil, mein Anker. Deswegen, sagt Paulus, ist Jesus mein Ein und Alles. Darum liebe ich ihn. Darum bin ich Feuer und Flamme für den Herrn. Paulus setzt dem Ganzen noch was drauf. Das ist der dritte Punkt. Jesus ist unüberreichbar groß. Du kannst ihn nicht erreichen. Du kannst dich anstrengen, so viel du willst. Du kannst ihn nicht erreichen. In Vers 8 sagt Paulus noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbares Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Hammer. Und er zählt die Größe auf. Er sagt, alles, was mir Gewinn schien, dem habe ich den Rücken gekehrt. Wisst ihr, ich habe nur bis Vers 11 gelesen. Ich würde gerne mit euch jetzt auch noch Vers 12 und Vers 13 lesen. Ist das okay? Ja. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte. Never, never. Oder dass ich vielleicht sogar schon vollkommen wäre. Ich jage ihm aber nach. Ich ergreife es, da auch ich von Christus ergriffen worden bin. Liebe Brüder und Schwestern, ich bilde mir nicht ein, dass ich es selbst ergriffen habe, aber eins tue ich. Was zurückliegt, vergesse ich. Ich strecke mich nach dem aus, das vor mir. Hey, da gibt so viel Dinge, die du gerne tust. Vielleicht bist du einer der Personen, die ich aufgezählt habe, und du sagst mir, aber Gerhard, ich tue das doch so gerne. Ja, es gibt auch bei mir so viel Dinge, die ich gut tue, gerne tue. Was bin ich Gott dankbar, dass ich ihm hier dienen darf, dass ich zu euch sprechen darf. Ja? Ich habe über Jahrzehnte meinem Pastor in den Ohren gelegen, wenn ich mit den Pfadfindern am Wochenende unterwegs war und Montag gleich wieder zur Arbeit und gesagt, wie soll ich denn das mit dem Sabbat halten? Geht doch gar nicht. Da muss ich da den Pfadfindern dienen am Montag gleich wieder meinem Chef. Wie soll ich? Hab nie eine Antwort gekriegt, weil er keine wusste. Ja? Heute hat mich Gott so beschenkt, ich darf selbstständig sein. Ich darf am Wochenende dienen. Mehr als mein Mama lieb ist. Ich hab dieses Jahr schon, und der Herbst ist noch gar nicht terminiert richtig, 39 Wochenenden, die schon voll stehen. Ja. Aber dann, durch die Selbstständigkeit, die Gott mir neu geschenkt hat, kann ich am Montag hinlegen und sagen, es ist jetzt mein Sabbattag. Kann entspannen, kann es aufnehmen. Ich liebe meinen Job, ich tue es gerne. Es ist mir überhaupt keine Last. Und vielleicht hast auch du irgendetwas, was du gerne in dieser Gemeinde tust, was du sagst, hey Gerhard, das ist doch nicht so, dass das mich irgendwo, das meine ich auch, tu das bitte weiter. Aber lass dich nicht drauf ein, dich deswegen als Christ zu rühmen, sondern unser Rühmen sei Jesus Christus alleine. Dank ihm, dass du das tun tust. Dank ihm, dass du Leute begleiten darfst, dass du dich um Dinge hier in der Gemeinde kümmern darfst. Alles das ist doch genial. Früher habe ich geschimpft, wenn ich im Stau war. Und wenn du so viel unterwegs bist wie ich, 5.000 bis 8.000 Kilometer im Monat, dann stehst du immer wieder im Stau. Heute sage ich, hey, Stau. Ha, super, ich brauche mich nicht groß konzentrieren. Ich habe jetzt eine wunderbare Zeit, wo ich mit Gott zusammen sein kann. Ja? Dann gucken die zwar links und rechts, wenn ich in meinem Auto etwas lauter in Zungen bete, aber das macht nichts. Ich darf mit Gott zusammen. Ich liebe das. Aber ich sage, ich gucke nicht mehr nach hinten. All die Leistung, die du in der Vergangenheit so gerne getan hast, guck sie nicht an, guck nach vorne. Ich würde gerne, dass wir mal diesen Vers mal sagen. Lass uns doch aussprechen, ich schaue nicht nach hinten. Das ist es. Wir wollen nicht auf unsere Leistung schauen, sondern wir schauen nach vorne, da ist Jesus Christus. Lass uns auch sagen, ich schaue auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender meines Glaubens. Nochmal, ich schaue auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender meines Glaubens. Ist dir bewusst, was du in Jesus Christus hast? Ja, was haben wir in ihm? Ich schaue nicht zurück. Ich schaue nicht zurück. Erinnert euch, wie ich angefangen habe? Lasst uns Feuer und Flamme sein. Für Christus. Nicht wegen uns. Wegen ihm. Lasst uns Feuer und Flamme sein. Ein kleiner Nebeneffekt, der stellt sich dann automatisch ein, da brauchst du gar keine Mühe haben. Die Liebe zum anderen wird wachsen. Und das wünsche ich uns. Amen.